Happy Shooting Special. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ja, hier ist der dritte Teil der Panoramafotografie. Mit dabei sind wieder...
Juhu, Chris.
Und?
Ja, Boris.
Nee, Florian.
Ja.
Das üben wir aber nochmal.
Meine Güte.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Genau, und das sind die zwei, die jetzt gar nicht so viel zu melden haben, weil die Erfahrung hat nämlich der Florian hier.
Jo, wir sind hier beim dritten Teil zum Thema Panoramafotografie, Weihnachtsspecial von Happy Shooting. Florian Knorn ist wieder bei uns und erzählt uns ein bisschen was über das Thema Panoramafotografie. Du bist in Irland.
Richtig.
Wo da genau?
Genau gesagt in Maynooth. Das ist ein Vorort von Dublin.
Wo ich in Dublin mal gewohnt habe, das war in Stillorgan.
Stillorgan, ja.
Das ist mehr im Süden. Das ist bei Dundrum in der Nähe.
Ja, ja, da wohnen die ganzen Reichen und Hübschen, ne?
Ja, das so reich war es dann nicht. hatte aber damals dann einen Arbeitsplatz in Leixlip.
Ach, na, das ist ja wirklich hier next door sozusagen.
Ja, das ist da, genau. Maynooth ist da in der Nähe. Ja. Es war schon irgendwie schön. Man hat viel gesoffen in der Zeit.
Oh ja. Ja.
Ja, prima. Haben wir die Geografie auch geklärt.
Ja, also jeder, der mal in Dublin war und sich da ein bisschen auskennt, dem werden jetzt die Äuglein aufgehen.
Also Dublin ist schön. Kann ich jedem empfehlen. Das ist eine super Stadt. Kann man einwandfrei an einem Wochenende abgrasen.
Ist der Straßenverkehr immer noch so schlimm? Also vor 10 Jahren war es fast nicht möglich. Das war vor 10 Jahren bei mir.
Das Problem ist, die hatten halt einen unheimlich großen wirtschaftlichen Aufschwung. Gut, im Moment geht es in die andere Richtung.
Ja.
Aber das haben unheimlich viele Leute recht viel Geld bekommen und dann sich dann einfach halt alle mal ein Auto gekauft. Nur die Infrastruktur wurde nicht großartig geupgradet.
Fährt denn mittlerweile die Luas, diese Straßenbahn?
Ja, die haben sie bei dir wahrscheinlich gerade gebaut.
Ne? Die war gerade gebaut.
Das ist ganz praktisch in der Stadt, ja. Aber ansonsten, diese ganzen kleinen Ortschaften, eben zum Beispiel wie Maynooth, die sind halt alle total zentralisiert gebaut. Das heißt, alle Straßen führen von außen sternförmig in den Ort rein.
Aha,
da ist eine Kreuzung. Und ja, am Ende ist dann halt jeden Tag nachmittags, morgens und nachmittags dann immer schön Verstopfung.
Ne? Ich erinnere mich an Dundrum. Jeden Morgen halbe Stunde Stau.
Mhm. Mhm.
Ja. So. Na gut. Sehr schön. Aber wir sind ja hier, um über Panoramen zu reden. Wir haben im ersten Teil, also wer sich das noch nicht angehört hat, zurückgehen, hören unbedingt, ist total spannend. Im ersten Teil haben wir geredet über, wie kommen die Bilder rein in die Kamera für ein Panorama. Mhm. Im zweiten Teil haben wir darüber geredet, wie klöppelt man die zusammen? Und ja, jetzt ist natürlich noch der dritte Teil. Jetzt haben wir so ein Panorama und jetzt wollen wir auch irgendwas damit anfangen. Das will man ja vorzeigen. Ich kann jetzt so ein kugelförmiges Panorama. Ja, kann ich das ausdrucken oder kann ich mir eine Kugel ausdrucken lassen? Oder?
Kannst du. Also es gibt prinzipiell zwei Sachen, die man machen kann. Das eine ist, sich eben alles auf einmal, okay, zweieinhalb, sich alles auf einmal anzeigen lassen.
Dann musst du das aber irgendwie plätten. Das ist dann wie so eine Erdkugel, die man auf einer Landkarte sieht. Dann ist irgendwie alles falsch.
Genau, mit dem Unterschied, dass bei der Erdkugel man ja Kontinente hat und man diese ganze Verzerrung immer zwischen den Kontinenten hinlegt, sodass die Kontinente so halbwegs normal aussehen. Beim Panorama hast du das ja eben nicht.
Da muss ich kurz einhaken. Also die Kontinentalverzerrung der Mercator-Projektion. Ich habe kürzlich mal so einen kleinen Größenvergleich gesehen, was denn alles in Afrika reinpassen würde.
Ja, ja, das ist krass, ne?
Und du siehst das nicht, wie groß Afrika ist, wenn du auf eine normale Landkarte schaust.
Ja, aber wenn du dich an dein 9. Klasse Geo-Buch erinnerst, die haben ja dann meistens vorne so ein Orangenschalen, ist ja auch bald Weihnachten, so orangenschalenmäßig aufgeschnittenen yep. Globus.
Der gute Dirke Weltatlas.
Mhm. Ja, und da hast du halt die Möglichkeit, bei den Meeren ein bisschen die ganze Verzerrung hinzukriegen.
Das stimmt, ja. Das haben sie da gemacht.
Panorama kannst du das nicht machen. Da wird alles gleichmäßig verzerrt, falls du denn jetzt alles auf einmal anzeigst. Oder aber du nimmst dir einen Ausschnitt davon, das ist quasi Version 1b, dass du dir einen kleinen Ausschnitt davon zeigst. Oder die komplette zweite Schiene wäre, das Ganze sich interaktiv anzuschauen. Das heißt, du zeigst eben nicht alles auf einmal, aber du gibst dem Betrachter die Möglichkeit, rumzugucken. Links, rechts, hoch, runter und rein und raus zoomen. Was man leider noch nicht geschafft hat, ist, dass man auch die Position verändern kann.
Also das wäre es noch, wenn du deine Kamera dann auch noch platzieren könntest.
Das gibt's irgendwie. Du musst halt mehrere Bilder machen und zwischen diesen Bildern dann eben interpolieren. Das hat ja so ein Typ, jetzt habe ich gerade gesehen, so ein Video hier mit der, wie heißt das, von der, ist das Xbox? Die Kinect, dieses Ding. Da hat einer zwei Kinects irgendwie aufgestellt und da kannst du dann dich im Raum 3D-mäßig hin und her bewegen und rumgucken. Ah. Also natürlich ein Ausschnitt, aber trotzdem kannst du dich frei hin und her links und rechts bewegen. Das ist schon ziemlich spacig. Das geht beim Panorama leider noch nicht. Mhm. Aber immerhin, man kann schon mal rumgucken, ne?
Ist ja mal der Wahnsinn.
Ja, und ja, diese Interaktivität muss natürlich irgendwo herkommen. Das heißt, du musst, wenn du diesen interaktiven Weg gehst, das kannst du natürlich auch nicht ausdrucken dann, sondern das geht dann nur am Rechner, kannst du dir entweder irgendwelche so Standalone-Programme halt nehmen, die dir das Programm, was du halt öffnest, und da lädst du dann das Panorama rein und dann kannst du halt hin und her klicken und rumzoomen. Oder du machst das halt im Browser. Da gibt's dann Java-Programme, da gibt's, die meisten sind Flash-basiert und jetzt neuerdings auch sehr viele HTML5-Dinger, die da rauskommen.
Das sind dann die Dinger, die man so im Webbrowser sieht, die so ein viereckiges Fenster haben und dann kann man mit der Maus reinklicken und ziehen und dann quasi in,
genau,
die Richtung ändern, in die
genau
man schaut.
Genau so ist es.
Ja. Und oft kann man ja und auch noch irgendwie mit Tasten rein und raus zoomen, ne?
Meistens Shift und Steuerung, mhm, oder Shift und Command auf dem Mac. Mhm. Ja, diese sind jetzt gerade neuerdings halt ein großes Rennen, die alle HTML5 basiert zu machen, weil dann kann man das nämlich auch auf dem iPhone sich im Browser angucken, weil da funktioniert natürlich Flash leider nicht.
Oh, stimmt, ja. Gibt's da schon was?
Gibt's auf jeden Fall, ja. Ich kann auch wieder hier Product Placement machen, ich habe mit dir nichts zu tun, aber ich benutze den KR Pano Flash Viewer. Der hat sich der Klaus, ist der aus Österreich, ich weiß nicht, wie der das macht, aber der kann Java, der kann Flash, der kann HTML, also das ist Wahnsinn, was der macht. Jedenfalls hat der jetzt diesen Flash-Viewer, den es schon seit Jahren gibt, wo man 1000 Optionen hat, was man alles in diesem interaktiven Ding machen kann. Da kannst du Logos platzieren, Bilder hin und her bewegen, Musik abspielen, was weiß ich was. Und der hat angefangen, dieses Ding eben auch noch auf HTML5-Basis zu bringen, dass du halt die Panoramen, die du dir bis dato im Flash zusammengebastelt hast, also man schreibt meistens eine XML-Datei, programmiert das quasi sich zusammen, diese Anzeige von seinem Panorama, und der hat das jetzt so gemacht, dass er jetzt auch einen JavaScript- und HTML5-basierten Version von diesem KR-Pano-Viewer rausgebracht hat, dass man eben die gleichen XML-Dateien nehmen kann und sich so eins zu eins anzeigen kann. Und das kann man bei mir auch auf der Webseite sehen. Ich habe da auch ziemlich viel Zeit reingesteckt, dass das jetzt so halbwegs funktioniert. Wenn man die mit dem iPhone sich anguckt, dann kriegt man eben diesen Viewer zu sehen.
Ich mache das hier gerade nebenher. Bin ja völlig hin und weg, dass du so weit vorne bist damit. Das funktioniert. Wow.
Das machen cool. Die wenigsten im Moment, ja. Also wenn du halt auf sagst, hier ja, iPhone Optimized Version. Im Moment ist noch ein Bug. Man kann sich auch die Webseite, wie sie mit dem eigentlichen Theme ist, kann man sich auch ansehen. Und da kommt dann später, funktioniert das auch mal. Aber im Moment gibt es leider einen kleinen Bug.
Also er braucht noch ein bisschen jetzt hier, damit er bisher alle Bilder, aber der muss ja ganz schön viel Zeug erstmal laden, aber wenn es dann mal geladen ist, dann kannst du rauszoomen und dann hast du aber einen super hyper Extremweitwinkel hier, du.
Ja.
Heißer. Nee, das macht
Spaß. Das ist eben, und ich habe das leider, begrenzt, wie weit du rauszoomen kannst. Ich habe das gleich auf 112 Grad oder so ist das beschränkt.
das entspricht was?
112 Grad ungefähr einem 12 mm Weitwinkel. Also okay. Das ist noch so, was so handelsüblich gerade noch möglich ist.
Ja, das fällt einem bei so einem Standbild nicht auf, aber wenn man es dann mal bewegt.
Ja, da wird es dann
das ist heftig, ja.
Extrem basicste Randbewegungen.
So da sieht man das da übrigens aus.
Das zerrt.
So sieht das übrigens aus, wenn ich das Sigma 12 bis 24 auf 12 mm habe, durch den Sucher schaue und dann die Kamera bewege. Dann hast du so ungefähr diesen Blick.
Und du kannst bei dem HTML5-basierten geht das nicht, aber bei den Flash-basierten, die machen da wirklich so 3D-Geschichten, jetzt mal wie der Fachmann sagt. Und da kann man eben auch verschiedene Projektionen benutzen. Also da, wir hatten ja in der vorigen Folge auch über Projektionen gesprochen, da kannst du eben auch auf Fischaugen-Projektionen umschalten. Mhm. Und das ist dann weniger spacig. Wenn du dir 10 mm, was bist, also rauszooms und entsprechend 10 mm hast, das im Rektilinear hast, dann kriegst du da voll die Krise. Wenn du das auf Fischauge umschaltest, sieht das viel normaler aus.
Mhm.
Also wenn ja, aber
die Proportionen bleiben gleich und es entspricht eher dem, was man tatsächlich sieht, auch wenn man rausschaut. Dann,
ja,
ne?
eben. Also das ist, gerade wenn man das ein bisschen hin und her bewegt, sieht es sehr viel, ja, ist das der geistigen Gesundheit sehr viel zuträglicher, sich das eher in Fischaugenprojektion, wenn man denn so weit rausgezoomt das Ganze sehen möchte, das sich der Fischaugenprojektion anzuschauen.
Cool.
Mhm. Ja, also das ist die Möglichkeit, sich das Ganze interaktiv anzuschauen. Man kann das unheimlich kompliziert machen. Man kann auch viele lustige Sachen machen. Eine andere Möglichkeit, die man machen kann, ist natürlich die berühmten virtuellen Touren, dass man eben innerhalb des Panorama-Viewers die Sachen miteinander verklickt, dass du halt innerhalb eines Panoramas eine Tür klicken kannst und dann kommst du eben in den Raum, der sich hinter dieser Tür befindet und so Sachen. Das sind halt die virtuellen Touren.
Woher weiß ich denn, wo ich klicken darf? Das ist ja immer so das Problem. Auf einer Website, da hast du einen Link und der ist halt irgendwie andersfarbig und das hat man mal gelernt, aber
Das ist eben dem Designer überlassen. Also wie du eben dieses Panorama oder diese virtuelle Tour zusammen programmierst. Du kannst es entweder so machen, dass dir da irgendwelche Kreise dir entgegenhauchen, oder du kannst es eben so machen. Ich habe eine virtuelle Tour, die habe ich hier bei mir in der Wohnung gemacht, bevor wir hier eingezogen sind. Da kann man wirklich, wenn man mit der Maus über die Türen geht, dann leuchten die auf und kann dann so durch die Wohnung gehen. Oder man macht es eben mit irgendwelchen Kreisen oder irgendwelchen anderen Symbolen, so Pfeile oder was weiß ich. Das muss man halt alles zusammen programmieren.
Ne? Das machst du dann in dem Viewer, dass du diese klickbaren Bereiche markierst, oder wann machst du das?
Ja, man kann es interaktiv machen, man kann es auch direkt im Text schreiben. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also man kann es so kompliziert und umfangreich machen, wie man möchte. Man kann es aber auch ganz einfach machen. Also diese, zum Beispiel der Carapano, kommt alles mit so einem Droplets. Das kann man sich einmal ein bisschen vorkonfigurieren mit entsprechenden Vorlagen, und dann hat man am Ende nur noch, nimmt man sein Panorama, schmeißt es auf das Droplet drauf und fertig. Also man muss natürlich schon, wenn man Metainformationen, also auf meiner Webseite sieht man überall, wo die Panoramen gemacht wurde, es steht noch Datum dabei und ein paar andere Metainformationen, die nimmt dir natürlich keiner ab. Ne? Das musst du eben irgendwann irgendwie irgendwo eintragen. Aber du musst es auch nicht. Also du kannst einfach nur sagen, hier, Droplet, ich nehme das Bild, schmeiß das drauf, rödel, 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 und hab dann fertig eine SWF-Datei. Du kannst es so machen, dass es wirklich nur noch alles in einer einzigen Datei, Flash-Datei drinne sitzt, die tust du auf den Server, kannst dahin verlinken und schon geht's los. Also man kann es so einfach machen, wie man möchte.
Und du kannst auch in dieser Software dann sagen, okay, ihr hast jetzt ein Panorama reingezogen, zeig mir das an, scroll ein bisschen rum, sag, da ist die Tür, die markiere ich mir jetzt mal.
Ja.
Wenn ich da drauf klicke, dann soll das die Datei XY sein. Wenn ich da drauf klicke, soll das YZ sein.
Ja, also ich kann, wie gesagt, nur für den Carapano Viewer sprechen, aber bei dem ist das so, es gibt noch einen Flash Panorama Player, der ist auch sehr verbreitet, der hat, glaube ich, einen ähnlichen Funktionsumfang. Für den Flash Panorama Player gibt es sogar eine richtig interaktive GUI, die also sehr, sehr viel reichhaltiger ist. Bei Carapano gibt es nicht so eine ausführliche GUI. Es gibt aber im Carapano einen Editor, das ist ein Plugin, das kann man sich reinladen, und dann hat man unten ein paar Knöpfe und kann sagen, hier, definiere neuen Polygon-Hotspot, also das ist dann eben so einer, der, wo man dann so eine Tür nachzeichnen kann mit einem Polygonzug. Und meistens macht man es dann so, dass man sich erstmal das innerhalb interaktiv in dem Ding halt diese Tür da halt zusammenklickt, und dann kannst du diesen Teil Text, also dieses XML-Fragment, was dir eben diesen Bereich definiert, kannst du dann nehmen und pastest es dann in deine eigentliche Datei rein, an der du arbeitest, und da tippst du dann die Aktionen ein, was dann passiert, wenn derjenige draufklickt. Und da hast du halt ganz viele Sachen, da hast du On-Hover, also wenn du mit der Maus drüber gehst, wenn du mit der Maus wieder runter gehst, wenn du klickst, also da kannst du extrem viele Sachen machen. Also es gibt fast nichts, was du da nicht machen kannst.
Also ist halt die Frage, wie viel Aufwand man reinsetzen will, weil ich denke mal, wenn du die Tür aufleuchten lassen wolltest, dann müsstest du halt dahergehen oder irgendein Effekt, dann müsstest du mit Photoshop hergehen und jetzt nur die Tür rausziehen und sagen.
Nee, das nicht. Das kannst du leider. Das kannst du wirklich direkt in dem Player machen. Da sagst du eben on hover. Dann sagst
du. Und dann sagst du, mach mal heller.
Set Opacity dann eben auf Voll-Opacity. Also du sagst, du füllst den Polygonzug mit weiß, und im Normalzustand machst du die Opacity auf, was weiß ich, 20%, und on Mouse Over sagst du Opacity 100% oder 80%, und dann leuchtet die Tür eben auf, und wenn du mit der Maus wieder runter gehst, dann wieder zurück. Und du kannst ja auch eben Stile definieren, wo du sagst, hier, das ist mein Hotspot-Stil, und sagst dann eben bei allen Hotspots, die du im Bild hast, hier diese Hotspots an. Also ein bisschen wie beim CSS, sagst du, diese Hotspot hat diesen Stil XY, und dann sehen die halt alle gleichmäßig aus. Also das ist schon... Es gibt schon viele Möglichkeiten, das möglichst klein zu halten, den Aufwand, den du machen musst. Aber so eine Sachen wie eben diese Tür, diesen Bereich definieren und das Panorama, was darin verlinkt wird und so weiter, das musst du einfach eingeben irgendwann mal. Das nimmt dir leider keiner ab.
Wenn man jetzt genügend Aufwand reinsteckt, kriegt man das auch hin, dass man über die Tür fährt und dann die Tür sich öffnet? Also dass man dann diesen Bereich auf ein anderes Bild umschaltet?
Ja, es gibt eine Möglichkeit auch in dem Carapano Viewer, wo du Übergangsbilder definieren kannst. Das heißt, du machst dein Panorama und dann gehst du her und läufst auf die Tür zu und machst einfach nur ein statisches Bild. So klick, 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 gehst dann halt zu deinem nächsten Punkt hin und machst dann Bilder, und du kannst dem Pano Viewer sagen, eben hier ist so eine Sequenz von Übergangsbildern. Kannst du definieren den für den Übergang von diesem einen Panorama zum nächsten Panorama.
Ach ja.
Und kannst dann halt, und dann zeigt dir so ein quasi so eine ganz schnell ineinander übergeblendete Slideshow von diesen Übergangsbildern an, und dann sieht das so aus, als würdest du da so halt hinfliegen.
Ja, ist doch cool.
Also das, aber die meistens ist es so gemacht, dass du einfach, wenn du auf einen Hotspot klickst, dass du dann erstmal nur in den Hotspot reinzoomst, also dass du dem Hotspot hinklickst, also hinguckst, dass die Kamera diesen Hotspot halt zentriert so ins Fadenkreuz nimmt und dann so ein bisschen reinzoomt, und das ist dann schon, das reicht dann meistens schon aus, so für einen Übergang. Aber du kannst eben auch so eine Übergangsbilder definieren, das geht auch, ja.
Cool.
Also das kann man wirklich, da kann man so viel Zeit reinstecken, wie man möchte.
Ja, wie viel Zeit steckst du denn rein? Wie sieht denn, also würde mich jetzt einfach mal interessieren, so nachdem wir es mal so alles so ein bisschen mitbekommen haben, wie das geht, wie sieht so dein normaler Workflow aus? Also mal wirklich komplett mit, was für Tools verwendest du? Und
okay.
Also vom Schießen des Bildes bis zum fertigen Panorama.
Ich gehe mal von einer halbwegs normalen Lichtsituation aus, wo ich kein Stativ brauche und ich möchte auch nur eine verträgliche Auflösung haben, also jetzt kein Gigapixel oder so. Also ganz handelsüblich, so wie die meisten Panoramen auf meiner Webseite sind, gehe ich folgendermaßen vor. Ich nehme eben mein Fischauge, schraube das vorne ran, habe da die Angelsehne mit dem 2-Euro-Stück drumherum gewickelt, wickel das ab. Das ist immer ungefähr auf der gleichen Höhe.
Also du nutzt diese Schnurtechnik auch tatsächlich als
90-95% meiner Panoramen sind
das
so.
Das reicht also wirklich aus. Man muss sich nicht den teuren Panoramakopf kaufen. Nein,
muss man nicht. Also natürlich, wenn es dunkel wird, dann
muss ich länger belichten und so. Ja, klar.
Muss ich länger belichten.
Oder wenn du HDR machst und längere Belichtung haben. Okay, gut.
Ja, also für HDR gerade so eine Sachen, da sollte man schon einen Panoramakopf haben. Aber für normale menschliche Panoramen quasi, so wie die meisten auf meiner Webseite sind, also jetzt keine besonderen besonders tollen Sachen, also Lichtsituation oder dunkel oder was weiß ich, gehe ich halt hin, hole meine Kamera raus, mit dem wickel den Faden ab, stelle alles manuell ein, gucke ein bisschen, dass es von der Belichtung her stimmt, Helligkeit und so weiter, mache meine 4 Bilder und das dauert, sage ich mal, eine Minute höchstens. So, und dann fertig. Wenn ich zu Hause ankomme, nehme ich das Bild her, lade die in Lightroom ein, habe mir ein kleines Preset gestellt, schon mal gemacht für diese Panoramabilder. Das Preset beinhaltet so eine Sachen wie ein bisschen die Objektivkorrekturen. Ich habe mir für das Peleng mal mit diesem Adobe Lens Korrektur Dingsbums da mal ein Profil selber geknipst, ein Wochenende, wo die Frau nicht da war. Und das rechnet mir zum Beispiel die ganzen chromatischen Aberrationen raus, die natürlich gerade auch beim Panorama nicht so schön sind, wenn man eben diese Bildbereiche nehmen will.
Also das rechnet die halt raus. Das Peleng mit seinen 8 mm hat natürlich im Randbereich da so seine Probleme.
Ja.
Das wird man nicht wegdiskutieren können, aber du kannst es ein bisschen wegkorrigieren zumindest.
Ich finde es sehr gut sogar. Also wie gesagt, soll sich mal jemand beschweren über die Bildqualität bei den Panoramen. Also ich
kann man sich nicht beschweren, finde ich gut.
So, also das heißt, ich lade ihn Lightroom ein, wende erstmal dieses Preset an, dann gucke ich halt Weißbalance und so weiter, pipapo. Wenn ich fertig bin, keine Ahnung, wie lange das dauert, 5 Minuten oder so, exportiere ich das als TIFF, drag und drop das in PTGUI rein, klick da auf den Bildkreis bestimmt, ziehe den kurz hin. Könnte man sich auch ein Template machen, aber das ist einfacher, einfach das Bild klicken, den Kreis da aufziehen, fertig. Gehe meistens noch her, maskiere ein, zwei Sachen raus, wenn ich nicht möchte, dass der Kontrollpunkt-Editor diese verwendet. Meistens muss ich das nicht machen, aber bei manchen Sachen, wenn man
eben diese
Viewpoint-Correction.
Beispiel, was würdest du da wegmaskieren?
Ich würde alles in dem Bild, was ich so dann von schräg von der Seite, was nicht mehr von dem eigentlichen quasi 3D-Punkt ausfotografiert wurde, sondern was ich von einer anderen Position rausfotografiert habe, bei dem Bild maskiere ich alles weg, was nicht in der Fußbodenebene ist. Und bei PTGUI 9 heißt das, was wegmaskiert ist, da wird dann auch der Kontrollpunkt-Such-Algorithmus sucht dann eben nur in dem Bereich, der da ist. Das heißt, und damit diese Viewpoint-Correction-Trick funktioniert, muss man eben die Kontrollpunkte nur auf der Ebene haben, weil nämlich nur diese Ebene dann am Ende auch passt, verzerrtmäßig.
Alles klar.
Boris hatte das erwähnt, in der Kirche mit den Kirchenbänken, wenn ich die jetzt von einem anderen Winkel fotografiere, dann stehen die ja in einem anderen Winkel zum Boden sozusagen. Und in dem Fall kann ich auch wirklich eben nur diesen Bodenfläche nehmen. Ne? Also das würde ich zum Beispiel halt alles, was nicht in der Bodenebene ist, würde ich rausmaskieren, wenn ich diese Viewpoint Correction mache. Aber das muss ich ja eh nicht machen, wenn ich mit meiner Fadentechnik gemacht habe. Also bei der Fadentechnik muss ich im Prinzip nichts rausmaskieren.
Gut.
So, dann gehe ich her, sage Align Images, der rödelt, hat dann Kontrollpunkte gefunden und sagt dann hoffentlich, ja, sieht gut aus. Dann gehe ich noch her, das hat dann, was weiß ich, 2 Minuten gedauert. Dann gehe ich her, klicke da noch 1, 2 vertikale Kontrollpunkte rein, damit eben der Horizont schön stimmt. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, meistens aber, weiß nicht, auch noch 1, 2 Minuten höchstens. Dann lasse ich mir eine Vorschau rechnen von dem Ergebnis, gucke da rum, ob da soweit alles stimmt. Gehe dann nochmal zurück und maskiere vielleicht noch 1, 2 Sachen raus, wenn ich irgendwo sehe, da sind Probleme, die sich nicht gut überlappen oder da ist eine Person oder was weiß ich, nur um sicherzustellen, dass ich da die volle Kontrolle habe, damit ich das nicht dem Überblend-Algorithmus überlassen muss, sondern damit ich selber sage, ich möchte die Person aus diesem Bild nehmen oder diesen Bereich möchte ich auf keinen Fall drin haben und so weiter. Oder wenn ich zum Beispiel, bei dem Fischauge hast du ja manchmal so, diese Lensflares sind ja zum Teil sehr extrem, wenn die Sonne direkt reinscheint, so. Da maskiere ich dann meistens diesen weißen Fleck dann von dem Lensflare raus. Meistens nimmt es der Algorithmus, der Überblend-Algorithmus eh nicht rein, aber damit stelle ich einfach nur sicher, das ist halt ein Klick und dann fertig. Ne?
Alles klar.
So, dann bin ich ungefähr bei, ja, vielleicht 5 bis 10 Minuten jetzt im PDGUI, dann sage ich hier, bitte exportiere das Ganze, rechne mir das auch zusammen. Also wenn das alles ganz gut aussieht und ich da nicht großartig noch was retuschieren will, sage ich ja, mach mir gleich mein komplettes Panorama draus. Der rechnet das zusammen, das dauert vielleicht 2-3 Minuten oder so, wenn man das in der höchsten höchsten Interpolierungsgenauigkeit und so weiter macht. Dann habe ich das Panorama fertig, das lade ich dann nochmal in einen Previewer rein, gucke mich nochmal um, dass da nirgendwo Probleme sind. Wenn da Probleme sind, öffne ich es im Photoshop und korrigiere das eben mit dem Skew-Tool meistens und ein bisschen Kopierstempelchen.
Also das wären dann so, wo eine Linie nicht durchgängig ist und solche Geschichten.
Genau, einfach 2 Linien ineinander führen. Meistens in Räumen hat man das Problem halt, wenn man Freihand fotografiert, weil diese Linien an sich sind halt in der Regel ein Problem.
Aber du sagst, man kann das ganz gut korrigieren.
Man kann das ganz gut korrigieren. Also wenn man sich auf meine Seite guckt, ich versuche wirklich, also ich persönlich habe ein sehr genaues Auge und bin da auch sehr hinterher, wirklich gar keine Stitch-Fehler zuzulassen, weil ich möchte es ja auch Kunden zeigen und die sollen eben ein absolut perfektes Panorama sehen.
Die sollen sie mal kaufen, ne?
Genau, und ne, oder zumindest mich anheuern, ne? Also weniger kaufen, mehr anheuern.
Ganz kurz eine Verständnisfrage dazu mit den Linien. Ja. Ist das jetzt ein Problem, was aber eigentlich deshalb auftaucht, weil du halt diese Schnurtechnik machst und damit natürlich nicht exakt um den Nodalpunkt gehst?
Ja, in der Tat. Manchmal ist auch der View, dieser Kontrollpunkt-Algorithmus nicht ganz perfekt, wenn du zum Beispiel ein extrem gleichmäßiges Muster hast. Mhm. Zum Beispiel, ich habe ein Foto gemacht in einer Waschmaschinentrommel drinne. Da hab hat gesehen, man halt diese Noppen, nenne ich Noppen, diese Löcher in dieser Trommel selber. Ja. Das ist ja ein riesen gleichmäßiges Muster rundherum. Und da sagt dann der Kontrollpunkt-Algorithmus auch manchmal ein bisschen so, okay. Und
sieht alles gleich aus, ne?
Und täuscht sich dann eben manchmal in einem Loch von einem zum anderen oder so eine Sachen. Da gehe ich dann, entweder sehe ich das dann, man kann sich ja in dem Programm dann auch die Passgenauigkeit der entsprechenden Kontrollpunktpaare anzeigen lassen und sagt dann, oh, hier ist ein großer Fehler bei dem. Da gucke ich mir den dann manuell an und sehe dann meistens entweder, da ist ein Fehler oder der wurde gänzlich falsch gesetzt. Manchmal setzt er auch Kontrollpunkte hin, wo man sich dann fragt, so hallo, wenn eine komplett gleichmäßige Linie ist, wo wirklich kein herausragendes visuelles Feature ist, setzt er da einen Kontrollpunkt hin. Und dann sage ich dann meistens auch, komm, weg da. Also so genau kann man das, sieht er das dann eh nicht und löscht dann manchmal Kontrollpunkte raus und das verbessert das Ergebnis dann meistens. Aber meistens ist es einfacher, einfach dann schnell im Photoshop schnell hinzugehen, den Bereich mit dem Polygon zu markieren. Command-Shift-C, dann kopiere ich diesen Bereich. Command-Shift-V, wird das in eine neue Ebene eingeführt. Dann Skew-Tool, zack, hoch verskewt und dann noch mit einem weichen Radierer ein bisschen rausradiert und fertig. Also das geht auch ratzfatz.
Super. Das heißt, ich habe ja bisher immer so gedacht, na gut, ich nehme den Panoramakopf, um genau diese Probleme halt zu vermeiden, also eben Linien, Kanten und so weiter. Es ist auch super, funktioniert auch. Aber du hast quasi für dich gesagt, also ich bin bei den Aufnahmen mit dieser Schnurtechnik so viel schneller. Da kann ich dann die paar Minuten in Photoshop noch opfern und hast da so deinen Weg damit gefunden dann.
Ja, also die Schnurtechnik ist vor allem dann, wenn ich eben nicht mein Stativ und Panorama, das muss ja meistens auch alles zusammenschrauben. Ich meine, du gehst ja nicht, manchmal gehe ich natürlich mit dem Ding durch die Gegend, alles zusammengebaut, aber ansonsten dauert es eben auch, bis du das alles rausgeholt hast, zusammengeschraubt hier, Ikea Rundguck, ne?
Ja, man muss schon wissen, dass man jetzt losgeht, um ein Panorama zu fotografieren oder mehrere. Genau. Das ist natürlich klar. Und das andere ist natürlich so ein Ding, dass man sagt, ach Mensch, hier ein Panorama wäre eigentlich super. Ja, geht das auch, ne?
Ja, wie gesagt, wenn ich generell einfach nur so rumlaufe, wenn ich spazieren gehe mit der Frau oder so, dann willst du eben nicht A, das rumschleppen und B, eben nicht ewig da rumbauen, bis du das dann endlich mal fertig bist. Da ist es dann schneller, da habe ich dann, wenn ich sehe das dann meistens schon im Vorhinein, ach, da hinten könnte ich vielleicht eins machen, wechsle schon mal im Gehen das Peleng rauf, mach den Deckel ab, binde die Schnur ab, versuche im Gehen schon ein bisschen die Belichtung zu bestimmen, sag dann, hey, Schatz, warte kurz und dann dauert das eine Minute höchstens. und bin dann fertig. Und das ist dann 10-mal schneller, als da jetzt mit dem Stativ aufbauen, abbauen und so weiter. Ne?
Klasse.
Ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten dann also das Bild aus dem Panorama-Software raus exportiert und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es alles wunderbar oder bestens passt. Oder ich mache vielleicht 1-2 kleine Retuschen, vielleicht nochmal 5 Minuten. Was ich immer noch mache, ich habe bei meinen Panoramen immer noch ein Logo mit drin. Also ich habe auf meiner Webseite werden die ohne Logo angezeigt, aber ich lade die meistens noch auf halt dieses 360 Cities hoch. Das Flickr für Panoramafotografen quasi. Und da tue ich die aber mit dem Logo halt hin. Oder wenn ich das, ich habe noch, die Bilder kann man auch noch mal in so einer iPhone-App sehen, die heißt, Gott, wie heißt denn das? Auto? Pff, nee, ich gucke, wie das heißt. Jedenfalls, da sieht man, kann man sich die auch noch mal unabhängig von meiner Webseite und unabhängig von 360 Cities anschauen. Und da habe ich dann aber auch noch mein Logo mit rein. Und das Logo mache ich dann meistens so, dass ich die dann mich Carapano zuwende, also dem Programm, was mir das Panorama anzeigt. Da gibt es dann noch Tools, ein Toolset dazwischen und ein Droplet. Da nehme ich einfach das Panorama, schmeiße es auf ein Droplet und der errechnet mir die 6 Würfelflächen. Dann öffne ich meistens die Fußbodenwürfelfläche und copy-paste da mein Logo rein und versuche das immer noch ein bisschen da harmonisch in die Gegend rein zu platzieren. Also ich versuche das dann irgendwie immer so ein bisschen unauffällig damit rein zu platzieren. Also ich habe da jetzt keinen großen schwarzen Kreis, der dann einem direkt ins Gesicht springt.
Ja, die sind ja manchmal schon recht auffällig und die sitzen ja dann oft auch so unter dem Stativ da. So
ja, man kann natürlich wunderbar, wenn man mit Stativ fotografiert und diesen ganzen Stress sich nicht machen will, kannst du auch einfach dein Logo da unten halt hin platzieren.
Also das Stativ quasi Panorama, mit dem Logo überdecken.
Genau, und das kann ja auch, das musst du auch gar nicht selber im Photoshop reinrechnen, das kannst du auch in deiner Anzeigesoftware. Die haben auch alle die Funktion, dass du halt so ein Nadir-Logo, also Nadir steht mal für Natural Direction, das ist immer senkrecht nach unten, dass du halt einfach ein Logo dahin platzierst und das überdeckt dann natürlich, was auch immer für Unschönheiten du dann da unten hast. Mhm. Ja, also ich schmeiß das dann auf das Droplet, lass mir die Würfelfläche ausspucken, schmeiß dann noch mein Logo rein, muss man natürlich aber nicht machen. Ansonsten nehme ich das dann und schmeiß das auf das, errechne mir die, den, die, wenn man das in den Viewer reinlegt, also das, ich bin hier völlig überm Durcheinander. Also wenn das aus der Software rauskommt, ja,
dann bist du nicht ungefähr, allein, das sind wir auch.
Nimm doch noch ein Gläschen.
Dann ist das ungefähr 60 Megabyte groß. In meinem Fall, die 60 Megabyte kann ich schlecht auf meine Webseite tun, das lädt sich kein Mensch runter. Also tue ich das halt eben in diesen Carpano-Viewer rein und der hat halt so ein Tool, was eben einem das klein rechnet und erstellt dann ganz viele kleine Kacheln. Und diese werden dann in eine XML-Datei reingeschrieben und diese XML-Datei präsentiert man dann eben dem Viewer und der liest dann daraus halt an, wo diese ganzen Kacheln liegen und wenn man sich das Panorama dann anschaut, lädt er eben entsprechend nur die Kacheln, die man gerade sieht und somit kann man das dann...
Das heißt, wenn ich mir tatsächlich alles angeguckt habe, habe ich schon 60 MB runtergeladen, aber ich muss nicht warten, bis die geladen sind, sondern ich gucke mir immer nur kleine Stücken an.
Die 60 MB sind ist ein TIFF.
Klar. Und er macht dann kleinere JPEGs oder sowas davon.
Genau, und das PNGs. Ist summa summarum, also für diese 8000 mal 4000 Pixel JPEGs in der Einstellung sind das, glaube ich, um die 1,5 Megabyte oder so insgesamt.
Mhm, verstehe.
Ja, das ist doch verträglich. Für den iPhone-Viewer oder so hast, dann sind das sehr viel kleinere Bilder. Also das ist dann, weiß nicht, 300-400 Kilobyte oder so, die du insgesamt runterladen musst. Da macht er dann aber auch keine Kacheln. Der iPhone-Viewer, der hat eben nur 6 Würfelflächen, die er dir anzeigt.
Weil da staune ich ja bei diesen Gigapixel-Panoramen immer. Das ist ja auch eine ähnliche Technik, dass dann die Übersicht quasi so eine Kachel ist oder mehrere. Hm? Und wenn du dich weiter ranzoomst, sind das eben andere Kacheln, eben sehr viel kleinere Ausschnitte eben in dieser Auflösung. Und je nachdem, wie du jetzt gezoomt hast, weiß er genau, jetzt muss ich diese 25 Kacheln nachladen und so. Wie Google Earth das ja auch macht. Das finde ich ja total faszinierend, wie man diese Dateien erstellt. Aber wenn das natürlich alles mit so einem Droplet in so einem Tool automatisch läuft.
Mit einem Droplet. Ja.
Das ist ja gar keine Kunst mehr.
Also ich habe mir das auf meiner Webseite so gemacht, dass ich da nur halt ein paar PHP-Skripte im Hintergrund habe, die das halt alles verarzten. Und also ich muss im Prinzip das nur auf ein Droplet schmeißen, die 2,5 Meter Daten vergeben. Wenn ich diese wunderbar cheesige Lensflare da noch drin haben will, muss ich noch sagen, wo der Lensflare ist.
Ich habe mir den mal angeguckt, diesen Lensflare. Ich finde den jetzt mittlerweile, nachdem ich mal reingeschaut habe, nicht mehr wirklich cheesy, sondern der hilft das Ganze ganz gut zu verkaufen. Also es macht dem... Ja. Es tut ihm gut, glaube ich. So.
Ja, man darf es halt nicht übertreiben. Ne? Manche Leute haben
so mild, wie du das machst, finde ich das ganz okay.
Erklärt doch mal für die deutschen Hörer, was cheesy ist. Was ist denn käsig?
Cheesy ist,
Ja, schleimig? Nee, nicht schleimig.
Nein, nicht mal schleimig, sondern kitschig. Ja, kitschig könnte man sagen.
Nee, was auch der Vorteil an diesem Lensflare ist, du kannst damit aber auch ganz gut die Probleme bei der Sonne ein bisschen überdecken. Also wenn dir da fressen die ja früher oder später, fressen dir da die Lichter aus. Und wenn du halt den Lensflare da drüber setzt, dann siehst du eben dieses Makel nicht. Dann sieht es eben so aus, als wäre das da wirklich so brutal hell und dann hast du jetzt auch noch das Lensflare.
Was machst du mit dem Lensflare, der ja beim Peleng ganz gerne mal auftritt?
Meistens wegstempeln. Nicht wegstempeln, entweder ist die durch die Überlappung, kann das rausgerechnet werden, also wegmaskiert oder es wird generell meistens nicht mit reingenommen und wenn es drin ist, dann stempel ich das weg. Hm. Bei manchen Fotos kann man aber nichts machen. Also Lensflare hast du diese kleinen, so quasi kleine Kreise und Scheibchen, die kriegst du ja problemlos weg, aber du hast manchmal auch wirklich so eine Linien mehr, so wirklich, gerade bei den Peleng, die lasse ich dann einfach drin. Also ein Stückchen fummel ich halt dran rum, aber bei manchen Sachen sage ich auch, ey Mann, komm.
Irgendwann reicht's. Ja, genau.
Irgendwann reicht's auch, ne? Ja. Ja, und dann, ja, das ist es. Also du kannst dir wirklich, du musst dir nicht so viel Aufwand machen, wie ich jetzt damit mache. Du kannst es wirklich einfach raus exportieren aus dem Ding, wenn das soweit klappt mit den Überlappungen und mit dem Übereinanderblenden und da nicht zu viele Probleme hast, dann hast du dein fertiges Panorama, schmeißt es auf Droplet, kopierst es auf deine Webseite oder machst so ein Standalone-Ding, also als Flash-Datei, die kannst du dann halt auf dem Desktop öffnen und dir angucken. Oder du benutzt ein Programm, zum Beispiel auf dem Mac ist es PanoGL View, das ist kostenlos. Oder unter Windows den FSP-Viewer hatte ich damals benutzt. Mit dem kannst du das dann halt auch anschauen, direkt statisch von der Platte. Da lädst du dann halt diese Panoramadatei direkt rein. Mhm.
Cool.
Ja. Jetzt hast du gesagt, drucken wird man eher weniger machen, aber ich habe das schon mal gesehen. Also ich bin schon mal auf einer Messe gewesen und bin auf einen Stand gegangen. Dieser Stand hatte dann einen Bereich, da war ja wie so eine riesengroße Säule, in die man aber reingehen konnte. Und dann war quasi ringsrum tapeziert ein gigantisches Panorama, also wie eine Fototapete, die nahtlos aneinander gegangen ist. Also ich bin da mal ganz nah rangegangen und konnte dann eben sehen, dass das so tapetenartig eben gemacht war. Und dann hast du quasi wie so eine Tonnenprojektion eben, so eine Zylinderprojektion, wo du dich da drinnen eben umgucken konntest. War so ein Stadtüberblick.
Also ich bin natürlich auf keinen Fall eine repräsentative Mehrheit. Ich persönlich habe die noch nicht gedruckt. Ich habe mir ein Bild mal ausgedruckt, ja, aber ich habe auch keinen Drucker hier zu Hause, darum mache ich das eher weniger. Aber kann man natürlich machen. Man kann sich entweder die 360 Grad einmal so ausgerollt haben, schneidet man ein bisschen oben und ein bisschen unten weg, damit man, das braucht man ja auch in der Regel nicht zu sehen, diese wirklich senkrecht, also senkrecht nach oben oder senkrecht nach unten, sondern schneidet sich so einen Streifen in der Mitte raus. Oder man macht von vornherein einfach nur einen Streifen. Ich meine, wenn du deinen 12 mm nimmst, es hochkant machst, einmal rundherum, das reicht dann perfekt aus. Kannst du das wunderbar drucken und kannst es quasi in einem Ritt machen. Mhm. Oder du nimmst dir auch einfach nur einen Ausschnitt. Also das ist ja das andere. Ich habe auch schon von einigen Panoramen einfach nur einen Ausschnitt dann am Ende mir wieder rausgenommen und als statisches Bild genommen und gesagt, ach, das ist ja schön. Und hier guck mal die Komposition und die Linien und so. Kannst du da ewig rum im Nachhinein dann noch rum.
Kannst dann quasi nochmal fotografieren in dem Foto sozusagen.
Genau,
ne?
Genau so ist es.
Na klasse.
Super.
Juli, Herrschaften, dann würde ich sagen, das war erschöpfend. Also nicht im negativen Sinne, sondern umfangreich, ne?
Ja, das sehe ich auch, ich glaub, so.
Wir wissen jetzt alles. Florian, dich findet man wo online?
Also panoramamäßig auf pano.ie.
.ie, das steht für Ireland.
Ne? Genau, ist die irische Top-Level-Domain. Meine Fotografie unter fkfoto.com. Also FKFOTO und ja, meine Webseite unter florian-knorren.com.
Florian-knorren.
Da habe ich auch einen kleinen Fotoblog. Also wie gesagt, ich mache auch sehr viel traditionelle Fotografie. Das mit dem Panorama ist eben nur so ein obendrauf und so ein absoluter Flash vor allem. Jetzt im Moment ähnlich wie bei dir mit der analogen Fotografie. Vermute ich.
Jo, du bist auch immer noch auf Flickr unterwegs oder so, auf Twitter unterwegs, meine ich.
Nee, das habe ich irgendwie, da finde ich irgendwie keinen Zugang. Ich kann es verstehen, aber für mich persönlich ist es das nicht.
Muss man auch nicht.
Ja, nee, ansonsten Flickr ja, aber das ist auch bei mir auch ein bisschen eingestaubt. Also man ist wirklich wenn ich Still fotografiere, dann meistens für bezahlt und ansonsten mache ich Panoramen in letzter Zeit. Also.
Alles klar.
Okay.
Gut, dann herzlichen Dank, dass du da warst. War extrem informativ und
ich hoffe, die Hörer sind nicht eingeschlafen, aber manche Sachen sind einfach total technisch an der Thematik.
Ich
aber
glaube,
am Ende
die,
ist es einfach auch spaßig. Ne?
Ich glaube, die sind mit den Ohren an deinen Lippen kleben geblieben.
Das glaube ich auch. Das denke ich doch auf jeden Fall. Ja, dann wünschen wir allen noch, ich würde mal sagen, guten Rutsch. Ne?
Mhm, richtig.
Schließlich jetzt hier potenziell irgendwo Jahresende.
Kein Ausrutsch.
Nee, kein Ausrutsch, sondern.
Kumpel von mir ist letztes Jahr, hat sich erst an einem Abend den einen Arm gebrochen, richtig böse mit Splitterbruch.
Oh.
Ist dann 2 Tage später nach Hause gekommen und dann nochmal ausgerutscht und sich den anderen Arm auch noch.
Ach du Scheiße. Lag das am Guinness?
Nee, der hat nichts getrunken. Es war einfach nur extrem glatt und die Iren kennen es nicht, wenn es glatt ist. Und
sagt man in Irland für guten Rutsch irgendwas?
Weiß ich nicht, glaube nicht.
Prost sagt man wahrscheinlich.
Cheers, genau.
Ja, genau.
Also, ja, dann in diesem Sinne. Cheers alle, macht's gut.
Happy Shooting wird's erst wieder 2011 geben. Das heißt, wir machen jetzt auch ein bisschen Feiertags- und Winterpause. Und danach lösen wir dann auch die noch ausstehenden Aufgaben auf. Ja, in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr feiert noch schön, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr, kommt gut an und zeigt uns vor allen Dingen mal eure Panoramafotos. Wir wollen was sehen, Leute. Also macht es einfach.
Jo.
Und jetzt verabschieden wir uns mit einem dreifachen...
Drei, zwei, eins.
Happy Shooting und frohes neues Jahr.
Ja, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way.
Sind jetzt die Glocken. Supermensch. Oh, ich trinke erstmal noch einen Schluck hier. Warte mal. Wasser.
P-Shooting Special.
Das war ja wohl nix.
Da war ja wohl das P-Shooting. Ein Schuss.
P-Shooting.
P-Shooting ist für die Mathematiker, ne?
Ja, genau. Oder für die, die dringend mal aufs Klo müssen. Nach dem Bierkonsum. So.
Und wie klingt das bei mir? Ich habe hier extra so ein bisschen Schalldämmmatten noch aufgebaut.
Und so. Das machen wir doch auch nicht.
Nee, aber als armer Student ist unsere Wohnung jetzt hier nicht so vollgeräumt. Das heißt, es halt ein bisschen hier in dem Zimmer, wo ich gerade sitze.
Das war gestern auch nicht schlimm. Also.
Na, gestern habe ich auch Schalldämmmatten schon aufgebaut.
Ah, okay.
Na gut, ich spreche in diese Pappschachtel rein. Also ist auch nicht besser.
Aber die OKMs sind auch geil, ey.
Ja, die sind gut.
Es ist halt nur scheiße, wenn du mal so, warum hörst du jetzt was mit Kopfhörern, wenn du irgendwo beim Konzert oder so irgendwas aufnimmst? Und dann so,
ja, beim Konzert. Ja. Ich höre mir natürlich die CD-Version immer an, aber ich bin da wegen des Live-Feelings. Einregeln. Ein neuer Bollo.
Eine Sekunde noch, ich muss jetzt Pullover anziehen.
Ah, es ist kalt in Irland.
So, Kopfhörer wieder drin.
Ich finde das gut, dass du dir zum Wärmen einen Pullover nimmst und nicht Alkohol trinkst. Das ist besonders für die minderjährigen Zuhörer. Doch ein großes
das
Plus.
Kommt später.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de.
Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. photocastnetwork.com.
Wenn das Panorama ein bisschen lebendiger sein soll.
Das Ding ist ja mit dem Alkoholkonsum, den man sich in Irland so angewöhnt, und das tut man, das weiß
ist man
ich.
Man arm am Ende, ne?
Ist man nicht nur arm am Ende, sondern man baut sich so eine gewisse Resistenz auf. Also als ich nach 4 Monaten Dublin wieder zurückkam zu meinen Freunden hier, bin ich dann mit einem abends ein Weizen trinken gegangen und dann war nach irgendwie 4 Minuten meins leer und seins noch nicht mal richtig angefangen.
Und ja, dann das ist schon ein anderer Rhythmus hier.
Und dann schaut er mich an und meint, was war denn das jetzt? Und dann ist mir erst richtig aufgefallen, dass ich halt in 4 Monaten meinen Grundumsatz da ganz schön hochgefahren hatte.
Ja, das ist einfach.
Und es zu merken. Also
insgesamt schneller. Und man ist auch sehr viel so Trigger-happy oder wie auch immer man sagen will. Man sagt so, habe ich halt noch eins. So, ne? In Deutschland überlege ich immer nur, trinkst du jetzt noch eins oder nicht? Und hier so,
Nee, das ist du gehörst erst dazu, wenn du ein echter Kerl bist und viel säufst, ja.
Ja.
Und ihr wisst schon, dass die Aufnahme schon läuft, ne?
Ja, ist okay.
Was auch witzig ist hier, das ist, glaube ich, in England genauso, das Schankmaß in deinem Glas ist das Glas gestrichen voll. Also in Deutschland hast du so eine Marke, so 1-2 Zentimeter unterm Rand.
Das ist in Dublin, in Irland ist das voll, genau.
Hier ist es bis oben hin voll. Das heißt, du gehst in den Pub, du kriegst dein Glas wirklich bis oben hin voll gestrichen, schwapperst dir immer noch was über die Hände.
Ja.
Und ich weiß nicht, immer wenn ich in Deutschland bin, dann gucke ich mir dann so, hör mal, geht da doch voller? Oder?
Nee, in Deutschland ist einfach das Glas ein Stück höher, das ist alles.
Nicht unbedingt. Ja. Na gut, lass uns mal weitermachen.
Genau, lass uns mal anfangen.